Sie haben in den vergangenen Wochen oder Monaten vermutlich auch schon Post bekommen von Ihrer Krankenkasse zum Thema elektronische Patientenakte, EPA. Sie soll ab 15. Januar für gesetzlich Versicherte starten und dann nach und nach aufgebaut werden. Stichwort ist da Digitalisierung im Gesundheitswesen. Viele Vorteile werden einem nahegebracht bei der EPA für alle. Medikamentenplan immer dabei, Ärzte können Therapien besser abstimmen, Blutwerte oder Röntgenbilder sind hinterlegt und stehen dann schnell zur Verfügung. Aber es gibt auch Kritik, da geht es meistens ums Thema Datenschutz. Man kann der elektronischen Patientenakte widersprechen, wenn man nicht mitmachen will. Das geht übrigens jederzeit, muss man also nicht gleich zu Anfang machen. Und man kann auch nur für einzelne Bereiche oder Behandlungen widersprechen. Ein wichtiger Punkt bei dem Thema ist aber auch, die EPA soll die Wissenschaft und die medizinische Forschung in Deutschland verbessern. Denn die Daten sollen anonym auch für die Forschung verwendet werden dürfen. Welche Möglichkeiten bringt die EPA für die Forschung und welche Grenzen und Hürden gibt es dabei? Das besprechen wir hier in Impuls mit Professor Jens Scholz. Er ist Vorsitzender des Verbands der Universitätskliniker Deutschlands und Vorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Hallo Herr Scholz, grüß Sie.
Guten Tag, hallo.
Herr Scholz, was verändert der Schritt zur EPA für alle für die medizinische Forschung?
Das wird man in Praxis natürlich erst sehen, wenn sie auch ausgerollt ist, die EPA. Aber wir haben ja lange darum gerungen, dass es endlich sowas gibt wie die EPA. Unsere europäischen Nachbarn haben das alles. Bisher ist es ja so, wenn man seine medizinischen Daten haben will, dann kann man sich Kopien machen, kann von Arzt zu Arzt gehen, darum bitten, dass er einem das ausdruckt. Und dann kann man es zum nächsten Arzt oder Ärztin mitnehmen. Das ist unsere gegenwärtige Situation. Und dabei gehen natürlich viele Daten verloren. Sie wissen, wir haben ja nicht nur Patientinnen und Patienten, die eine einfache Erkrankung haben, sondern wir haben ja viele auch chronisch Kranke. Da gibt es sehr, sehr viele Befunde. Und wenn man die alle in einem File hat, dann ist es natürlich für die Therapie viel, viel besser, weil uns das auch ermöglicht, dass wir dann die Daten durchlaufen lassen durch Computersysteme und dann diese Daten auch schneller analysieren können und hoffen, dass wir damit weniger Informationen verlieren.
Machen wir es aber vielleicht noch mal konkreter. Sie sagen, Daten durchlaufen lassen können und analysieren können. Können Sie mal ein konkretes Beispiel dafür geben?
Ja, nehmen Sie zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die eine seltene Erkrankung haben. Die haben in der Regel meterweise Akten. Die sind von Arzt zu Arzt gegangen. Und häufig erst nach dem 20. Arztkontakt wird die richtige Diagnose der seltenen Erkrankung gestellt. Und das Ziel ist eigentlich, dass die verschiedenen Befunde, die man dann während der Ärztehoppings sammelt, dass man die vielleicht dann auch durchlaufen lässt über eine KI. Und die KI zum Beispiel guckt, gibt es Auffälligkeiten? Weil nicht jeder Ärzte und jeder Arzt kennt jede seltene Erkrankung. Da werden ja auch jedes Jahr neue wieder analysiert und herausgefunden. Und dann hat man vielleicht im Medizinstudium einmal das gehört, aber man hat selber praktisch keinen Patienten gesehen, weil davon gibt es weltweit vielleicht nur 15 Patienten. Und wenn man dann eine KI benutzt, die sagt, ah, wenn ich diese Befunde, die ich in dieser Akte jetzt finde, miteinander kombiniere, dann denkt eben die KI viel schneller an die seltene Erkrankung und schlägt dann der Ärztin oder dem Arzt diese Diagnose vor. Das ist also sozusagen ein Hilfsinstrument, was die Ärztin und den Arzt unterstützt.
Das ist ja jetzt aber was den einzelnen Patienten trifft. Wenn wir jetzt auch nochmal auf dieses Thema gucken, die EPA, da wird auch immer gesagt, die Daten sollen dann die Forschung in Deutschland weiterbringen. Was wäre denn da so ein Aspekt? Welche Daten könnten das beispielsweise sein?
Also zur Forschung sage ich auch gerne was. Aber als erstes muss man sagen, die EPA ist eine Verbesserung in der Patientinnenbehandlung. Also das ist, glaube ich, wirklich der wichtigste Punkt. Nur für die Forschung, wäre ich mir sicher, hätten wir es wahrscheinlich in Deutschland nicht eingeführt. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten, dass es weniger Doppeluntersuchungen gibt, dass man eben die Ärzte und der Arzt, wenn man hingeht, genau weiß, wie die Medikation ist, dass sie auch lesbar ist, weil in der EPA eben nicht irgendeine Handschrift ist, die man erst schwer entziffern muss, sondern dass wirklich die Daten gut übertragen werden und damit die Patientenbehandlung sicherer und besser wird. Das ist der erste Aspekt. Das Abfallprodukt in Anführungsstrichen, worum wir natürlich als Universitätskliniker lange gerungen haben, ist, dass wir dann diese Daten auch nutzen können. So, und Sie müssen sich vorstellen, der große Vorteil in Deutschland im Gegensatz zum Beispiel zu den USA ist, dass wir ja alle Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrem Sozialstatus behandeln. Die kommen alle in unsere Krankenhäuser, in unsere Arztpraxen, in die Reha-Einrichtungen. So, und wenn diese ganzen Daten eben zusammengeführt werden, dann können wir diese nutzen zur Verfolgung und Analyse für wissenschaftliche Fragestellungen. Wir sind ja heute häufig limitiert, dass wir nur die Daten haben von den Patientinnen und Patienten, die bei uns im Krankenhaus sind. So, dann haben wir zum Beispiel sowas wie das Netzwerk Universitätsmedizin schon gegründet, damit wir die Universitätskliniker miteinander verbinden können. Nun gehen aber nur 10% der Patientinnen und Patienten in Universitätskliniker und wir hätten gerne 100% der Daten und nicht nur 10% der Daten, die dort vorhanden sind. Und Sie wissen, je größer ein Datenpool ist, desto besser kann man ihn analysieren und desto eher findet man auch Auffälligkeiten, Muster, sodass man die Behandlung für die Patientinnen und Patienten am Ende auch verbessern kann.
Okay, jetzt haben Sie Muster angesprochen. Das wäre jetzt nochmal meine Frage. Können Sie ein konkretes Beispiel sagen, was dann mit diesen vielen Daten, viel mehr Daten, ich habe auch rausgehört, bis jetzt müssen Sie sich auf die Daten, die Sie an Ihrer individuellen Klinik oder an Unikliniken erheben, stützen. Was bringen dann diese Mehrdaten und für welchen Bereich? Wo bringt das neue Erkenntnisse?
Ja, wenn Sie an diese großen epidemiologischen Studien denken, die in der Regel in England und Amerika durchgeführt werden, weil da gibt es sozusagen weniger Datenschutzbestimmungen bisher als in Deutschland, dann kriegt man große Bevölkerungsstudien. Und was wir ja wissen wollen, ist eine bestimmte Ernährung, ein bestimmter Lebensstil, eine Erhöhung des Blutzuckerwertes, die Behandlung von Fettstoffwechselstörungen. Hilft das eigentlich oder hilft es nicht? Hilft es allen Patienten, hilft es nur bestimmten Patienten? So. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir nicht nur die klassischen medizinischen Daten haben, sondern Sie wissen, auch die genetischen Daten werden immer günstiger zum Durchführen. Wir haben ja auch das Gendiagnostikgesetz, das gerade verabschiedet worden ist, sodass wir richtige Analysen machen können. Das sind riesige, riesige Datenmengen, die dort vorhanden sind. Und wir wollen eben die klassischen medizinischen Daten eben auch zum Beispiel mit genetischen Daten kombinieren untereinander und dann zu neuen medizinischen Erkenntnissen kommen und zu besseren Behandlungswegen. Also nehmen Sie zum Beispiel das klassische Beispiel eines onkologischen Patienten. Da kriegen nach einem bestimmten Schema alle Patientinnen und Patienten heute eine bestimmte Chemotherapie. So, bei einigen nützt sie, bei anderen hat man nur Nebenwirkungen. So, wenn wir jetzt diese Daten kombinieren können, zum Beispiel mit den genetischen Daten, und wir finden heraus, welche Patientinnen und Patienten profitieren von der onkologischen Behandlung und welche haben nur Nebenwirkungen, dann können wir viel gezielter und viel besser diese Patientinnen und Patienten behandeln.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Daten, die in der EPA eingepflegt werden, dann auch verlässlich sind? Ich hatte schon angedeutet, man kann als Patient widersprechen, ganz generell, oder man kann für einzelne Erkrankungen widersprechen. Und in der Forschung bei Daten geht es ja immer darum, die müssen eigentlich möglichst gut sein und möglichst durchgängig und einheitlich. Was versprechen Sie sich dann aus den Daten oder von den Daten aus der EPA?
Ja, das ist ja noch komplizierter. Die Daten müssen auch strukturiert sein. Also viele denken ja schon, wenn Sie ein PDF einscannen, dann haben Sie jetzt schon eine gute Datengrundlage. Aber ein PDF ist nicht auszuwerten, sondern Sie brauchen strukturierte Daten. Also wenn da steht Blutdruck, dann muss jeder unter Blutdruck auch Blutdruck verstehen und nicht zum Beispiel die Sauerstoffsättigung und einen falschen Wert dort eingetragen haben. Und darum werden wir also am Anfang, glaube ich, deutlich ringen müssen, ob diese Daten auch so gut und so strukturiert sind, dass wir sie umfassend auswerten können. Da wird man viele Untersuchungen machen müssen, um das herauszufinden. In klinischen Studien gibt es ja Studienprotokolle, da sind die Daten dann strukturiert eingetragen. Und jetzt müssen wir regeln, weil jedes Krankenhaus hat ein anderes, jede Arztpraxis hat ein unterschiedliches System. So, das heißt, in diese EPA werden die Daten unterschiedlich eingespeist und wir brauchen jetzt Tools, die in der Lage sind, in der EPA so zu suchen, dass wir die strukturierten Daten auch so herausbekommen, dass, so wie Sie es gesagt haben, diese korrekt sind, wie wir sie auswerten können. Das wird nicht am ersten Tag der Einführung der EPA gelingen, aber heute haben wir nur Papierakten und an die kommen wir in der Regel nicht ran. Das heißt, der Fortschritt ist, wir haben jetzt diese Daten vorliegen und jetzt können wir in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass sie so gut und so strukturiert sind, dass wir die Fragestellung damit auch beantworten können.
Jetzt hatten wir auch schon über die Datenmengen gesprochen, die dort entstehen und dass da inzwischen künstliche Intelligenz, Algorithmen und so weiter, maschinelles Lernen verwendet wird, um große Datenmengen auszuwerten, in der Medizin auch schon sehr erfolgreich, gerade beim Entdecken bestimmter Krankheiten zum Beispiel. Dennoch ist ja mit KI und vielen Daten auch immer ein gewisser Vorbehalt verbunden. Wie sehen Sie das in Bezug auf die Sicherheit der Daten und diesen KI-Tools, die da zum Einsatz kommen werden?
Ich würde mal sagen, die EPA ist sicherer als alles, was wir heute haben. Sie müssen sich überlegen, nach dem Patientenrechtegesetz ist es heute so, wir müssen im Krankenhaus jedem Patienten und jedem Patienten, wenn er geht, alles, was er unterschrieben hat, worüber wir ihn aufgeklärt haben, ausdrucken und mitgeben. Und wenn wir großes Pech haben, dann sagt er, was soll ich mit dem ganzen Papierkram? Schmeißt den in irgendeinen Papierkorb, dann wird er gefunden, zum Beispiel von einer Journalistin. Und dann sagt die, wieso schmeißt dieses Krankenhaus Daten eigentlich weg? Das ist doch groß unsicher. Und da ist natürlich so, wenn es elektronisch gespeichert ist mit einem Zugangscode und man sich da große Mühe gibt, das so sicher zu machen wie ein Bankkonto. Und Sie vertrauen ja auch Ihr Geld einer Bank an und Sie wissen auch, die Bank hat eine Cloud. Auch da sind die Daten abgelegt und da träumen Sie auch nicht jede Nacht und glauben, dass Ihnen jemand das Geld von Ihrem Konto entzieht. Und so muss man sich jetzt vorstellen, dass die EPA diesen Anspruch auch hat, so sicher zu sein wie ein Bankkonto. Und dann sind die Daten sicherer als heute. Also ich kann Ihnen mal sagen, ich habe in den 80er, 90er Jahren, da war ich noch in Hamburg, da haben wir ein Patientendatenmanagementsystem eingeführt. Da gab es nur ein Computersystem aus Amerika. Dann wurde eine Standleitung durch den Ozean geführt nach Amerika. Und die Wartung dieses Systems hat in Amerika stattgefunden. Dann wollte der Datenschützer dieses System stilllegen, weil das amerikanische Datenschutzrecht nicht dem deutschen Datenschutzrecht entspricht. So, dabei waren die Daten viel sicherer, denn vorher war es möglich, da ist einfach irgendein Journalist ins Krankenhaus gegangen, hat vielleicht dem einen oder anderen 50 D-Mark damals noch gegeben und hat dann die Patientenakte bekommen. Und so wurden ja prominente Patientinnen und Patienten häufig veröffentlicht in der Zeitung, weil Leute sich in ein Krankenhaus reingeschlichen haben. Wenn diese Daten heute elektronisch sind, dann kommt da niemand ran, dann sind die besser geschützt. Wenn dann jemand diese Daten weitergibt, wird immer mitgeschnitten, wer hat diese Daten gerade freigegeben und hat sie wann ausgedruckt und sich wann angesehen. Also wir haben ein viel sichereres System, als wenn wir auf Papierakten zurückgreifen.
Dennoch würden ja auch Daten verwendet werden müssen, wenn ich das jetzt mal so sage, um solche KI-Anwendungen, wie wir sie brauchen, um sie zu analysieren, auch erstmal zu trainieren, richtig?
Das ist absolut richtig und dafür haben wir ja Mechanismen. Also wir haben die Medizininformatik-Initiative und das Netzwerk Universitätsmedizin. Da haben wir Datenintegrationszentren gebaut, sodass wir unsere aktuellen klinischen Daten, die wir haben, anonymisieren und pseudonymisieren können, sodass man dann eben Forschung machen kann ohne Klarnamen, ohne Rückverfolgung der Patientinnen und Patienten. Aber man hat eben diese Daten, um damit etwas ausprobieren zu können. Und wir haben zum Beispiel schon seit 2017 angefangen, so medizinische Hackathons durchzuführen. Und da war, als die ersten wir immer gemacht haben, war immer der Wunsch nach, ich hätte gerne Daten und ich würde nicht nur irgendwie versuchen, was zu erproben, weil ich gute Ideen habe, sondern ich würde es auch mal ausprobieren, ob meine guten Ideen anwendbar sind. So, nach dem neuen Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist das jetzt auch offiziell möglich, sodass wir Daten jetzt anonymisieren, pseudonymisieren können. Und dass man dann eben auch ausprobieren kann, ob die Idee, die man hat, die Analysen, die man versucht hinzubekommen, ob das gut funktioniert oder nicht gut funktioniert.
Und diese Daten, werden die eigentlich in Deutschland oder zumindest in Europa gespeichert?
Ja, das ist die absolute Voraussetzung, sonst darf man das nicht. Das war ja eine der Hauptforderungen, die da waren. Deswegen haben alle jetzt europäische Datenzentren gebaut. Und damit sind die Daten in jedem Falle in Europa.
Die neue EPA, die wurde schon als Game Changer bezeichnet. Sie klingen ja auch sehr positiv. Also finden Sie Game Changer, das ist ein Begriff, der zu Recht verwendet wird oder weckt das vielleicht auch Erwartungen, die dann am Ende etwas überzogen sind?
Naja, ich würde mal sagen, wir bewegen uns endlich auf den europäischen Standard. Also wenn Sie in andere europäische Länder gucken, die haben schon seit über 10 Jahren so etwas wie EPA. Heißt nicht EPA, hat einen anderen Namen, aber ist genau das. Und wir haben ja immer gesagt, wie kann es eigentlich sein? Wir sind alle in der europäischen Gemeinschaft. Das Datenschutzrecht ist europäisches Datenschutzrecht. Und wieso wird es nicht in Deutschland erlaubt, wenn es in Dänemark, Holland, Österreich, überall gängige Praxis ist, dass man diese Daten zur Verfügung stellt? Also insofern muss man sagen, wir bewegen uns jetzt auf dem gleichen Niveau wie unsere europäischen Nachbarn. Und wir haben natürlich die Chance, und da hat sich Herr Lauterbach ja wirklich ernsthaft drum bemüht, zu sagen, wie können wir jetzt aus den Erfahrungen der anderen europäischen Länder lernen, dass wir diese Daten so zur Verfügung stellen können und so nutzen können, dass wir vielleicht besser sind als unsere europäischen Nachbarn und dass wir das nachholen können, was wir in den letzten Jahrzehnten wirklich versäumt haben in Deutschland.
Es gibt ja aber tatsächlich auch Kritik, die Frage würde ich gerne noch nachschieben, an überhöhte Erwartungen in Bezug auf die Forschung. Das hat zum Beispiel Jürgen Windeler kürzlich in einem Interview gesagt, der hat 12 Jahre lang das IQWiG geleitet, also das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, und der sagt, Deutschland hat keine gute Kultur der klinischen Studien. Wie sehen Sie das?
Das kann ich nur unterstützen. Deswegen gibt es ja auch zum Glück noch das zusätzliche Medizinforschungsgesetz, was auch noch verabschiedet worden ist. Wir waren ja früher mal nach den USA das Land, wo die zweitmeisten klinischen Forschungen durchgeführt worden sind. Und Deutschland ist richtig durchgereicht worden. Wir stehen jetzt, glaube ich, auf Platz 6 oder 8 in der Welt. Und die klinischen Studien werden hier nicht mehr durchgeführt, weil wir so viele Hürden haben zum Durchführen von klinischen Studien, die wir abbauen wollten. So, und da ist jetzt dieses Medizinforschungsgesetz gekommen. Und das hat dafür gesorgt, dass man eben nicht mehr alle 17 Ethikkommissionen in Deutschland befragen muss, sondern es reicht eine, dass wir Musterstandardverträge haben, dass wir eine bundeseinheitliche Kommission haben, die dann festlegt, wie diese Studien durchgeführt werden, mit dem Ziel, dass die klinischen Studien wieder zurückkommen nach Deutschland und damit natürlich auch unsere Patientinnen und Patienten profitieren können von dem neuesten medizinischen Fortschritt.
Die elektronische Patientenakte EPA für alle startet ab 15. Januar. Die Daten daraus sollen auch für die Forschung neue Erkenntnisse bringen, was sich etwa Unikliniken versprechen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Jens Scholz. Er ist Vorsitzender des Verbands der Universitätskliniker Deutschlands. Herr Scholz, herzlichen Dank für das Gespräch hier in Impuls.
Vielen Dank, Frau Lange. Schönen Tag.